Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Du, es gibt doch Menschen, oder? Die kennst du bestimmt auch. Die sehen ein neues Gerät, irgendein neues elektronisches Gadget und die denken, wow, das ist ein cooles Spielzeug. Und dann gibt es Menschen natürlich, die sehen genau dasselbe Gerät und erkennen darin einfach den Beginn einer gesamten Bewegung. Also nicht einfach nur das Gerät, nicht einfach nur die Erfindung, die Innovation, sondern den Trend, die Bewegung, die Marktchancen.
Ja, die meisten von uns, die warten ja, bis Trends sichtbar werden, aber einige wenige, die spüren sie noch, bevor sie überhaupt da sind. Die starten Dinge, die vielleicht erstmal keinen Sinn machen und hören sich dann natürlich zigmal an, das wird nichts. Und das Wichtige dabei, trotzdem weitermachen.
So ist es. Und in dieser Folge, da sprechen wir mit jemandem, der genau das getan hat. Er hat früh gesehen, wohin die Reise gehen könnte. Er hat ein digitales Produkt gebaut, bevor es den Markt dafür überhaupt gab. Er hatte kein Startkapital, er hatte keine großen Investoren, er hatte eigentlich nur sich selber und seine Energie und seine Visionskraft. Ein klarer Fokus gehörte mit dazu, viel Energie, richtig viel Energie und, das ist wichtig, perfektes Timing.
Was wir in diesem Gespräch lernen werden, es geht nicht nur um Ideen, es geht ums Dranbleiben, ums mutige Umsetzen, um das richtige Umfeld und um die Frage, wie man sich selbst weiterentwickelt, wenn man plötzlich vom Underdog zur Führungskraft in einem Großkonzern wird.
Es ist ein Gespräch über Unternehmertum, über neue Technologien, über eine innere Haltung zum Unternehmertum und zu Technologien, über einen ganz großen Erfolg am Markt und auch über die Frage, wie schafft man es eigentlich ins Handeln zu kommen, und zwar dann, wenn alle um einen herum noch zögern.
Starten wir in die Folge.
Genau, starten wir in diese Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Florian Geschwandner.
Florian Geschwandner ist der Co-Founder vom Unternehmen Runtastic, das er 2009 gemeinsam mit drei Freunden gründete. Bis 2019 war er dort als CEO tätig und für die meisten Ideen verantwortlich. Runtastic wurde 2015 von Adidas für 220 Millionen übernommen und Florian durfte auch bei Adidas in einer Führungsgruppe mitarbeiten. Und er ist natürlich seiner Leidenschaft weiter nachgegangen, neue Produkte zu entwickeln. Nach seinem Ausstieg bei Runtastic engagierte er sich dann in verschiedenen Projekten, zum Beispiel Tractive, Leaders 21 und Foxy Fitness. Außerdem ist Florian als Keynote-Speaker ein gern gesehener Gast auf zahlreichen internationalen und nationalen Events und Konferenzen. Und heute spricht er mit uns.
Florian Geschwandner, schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Mitmachen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Florian, du hast eine ganz besondere Karriere hinter dir und auch noch vor dir. Du bist tatsächlich auf einem Bauernhof aufgewachsen und bist ein Serienentrepreneur geworden. Heute bist du Investor und Keynote-Speaker. Du redest viel, auch öffentlich, über deine Erfahrung als Gründer. Du hast mit Runtastic und anderen Unternehmen beachtenswerte Erfolge hingelegt. Wenn du zurückschaust auf deine bisherige unternehmerische Erfahrung, was ist für dich persönlich Erfolg? Wie hast du das hinbekommen? Welcher Weg hat dich vom Bauernhof zum Serienunternehmer geführt?
Ja, ich meine, Christoph, da waren jetzt, glaube ich, mehr wie eine Frage drinnen. Ich glaube,
die
Definition von Erfolg, vielleicht beginnen wir dort einmal. Gefühlt hat sich die über die Jahre und über die Lebenserfahrung auch immer wieder verändert. Ein Erfolg kann irgendwie sein, man setzt sich ein Ziel und versucht, dieses Ziel zu erreichen. Das ist vielleicht beim, um im Jargon bei Runtastic zu bleiben, beim Laufen ist der 5- oder 10-Kilometer-Lauf oder der Marathon. Manche sagen, das Ziel ist der Weg, sozusagen durchzukommen. Die anderen schreiben die Zeit dahinter und sagen, wenn ich diese Zeit erreiche, das ist, glaube ich, auf der einen Seite geht es immer darum, irgendwo Ziele zu haben, diese zu verfolgen und den Erfolg vielleicht zu feiern, wenn man das Ziel schafft. Auf der anderen Seite, aus der unternehmerischen Seite her, glaube ich, gibt es auch verschiedene Perspektiven, um Erfolg zu definieren. Für uns war eigentlich die Gründung von Runtastic war der Grundbaustein und die Idee war, ein Unternehmen zu bauen, was wirtschaftlich erfolgreich ist. Also ganz simpel gesagt, das mehr Geld verdient, wie es braucht am Ende des Tages. Dass das Ganze dann wesentlich größer und wahrscheinlich noch viel erfolgreicher wurde, wenn man es jetzt in den Zahlen, Daten, Fakten hernimmt. Das war nicht so der Plan, aber haben wir am Weg sehr gerne mitgenommen. Und ich glaube, die Grundlage für den Erfolg, und da geht es mir heute auch immer noch so, ist irgendwo der Einsatz. Und den kann man, glaube ich, gut beeinflussen, überhaupt wenn man irgendwie so jung ist und keine großen Dinge hat wie Kredite oder Haus oder Familie, dann kann man natürlich viel Zeit in ein Thema investieren, das einem Spaß macht. Und ich glaube, die Erfolgswahrscheinlichkeiten steigen dann dadurch, wenn man einfach einen großen Fokus auf ein Thema legt, weil man einfach mehr reingibt wie ein anderer. Und wenn man das über eine Zeit lang macht, ist die Chance, dass da mehr rauskommt, glaube ich, einfach höher. Und ja, das hat bei uns natürlich extrem gut funktioniert. War wahrscheinlich auch Glück und ein paar andere Dinge dabei.
Du sagst, sich reinhängen in eine Sache und das wirklich erfolgreich machen. Man muss bloß halt auch die richtige Sache finden. Du hast Runtastic mit deinen Kompagnons Christian und René gegründet im Oktober 2009. Heute weiß jeder, was Fitness-Apps sind, was Fitness-Tracker sind. Jeder kennt die Apple Watch. Jeder weiß, was es bedeutet, psychologisch den Ring zu schließen oder eben nicht geschlossen oder drei- oder viermal geschlossen zu haben. Damals im Oktober 2009 war das nicht der Fall. Da war das noch vergleichsweise neu, dieser Trend, den wir heute alle kennen, zum Self-Measurement, sich selber zu motivieren, indem man ständig die digitalen Messungen der Erfolge bekommt. Wie hast du denn mit deinem Team damals, mit deinen Mitgründern das Thema gefunden?
Ja, genau. Also gute Frage. Es war noch ein dritter Kollege, der Alfred, auch dabei. Die Grundlage war eigentlich, dass René und Christian bei uns im Studium, wir haben so Mobile Computing studiert, die haben gebaut so GPS-Tracker, um Segelboote und Rallye-Autos zu tracken. Daraus eine Firma zu machen, war aber in Österreich de facto nicht möglich, weil jeder, der den Markt Segelboote in Österreich kennt, der weiß, das geht sich nicht aus von der Definition her. Und ich habe immer schon viel Sport betrieben, hobbymäßig immer gelaufen und. Und jetzt kommt, glaube ich, eine der wichtigsten Faktoren für Erfolg generell dazu. Und das ist das Timing. Wenn man jetzt zurückgeht in der Geschichte, egal ob Steve Jobs, Bill Gates oder viele andere, es war immer ein sehr gutes Timing, wenn man es retrospektiv betrachtet, dass irgendwo gerade ein Umbruch stattgefunden hat. Da gibt es hier immer diese sogenannten S-Curves. Und bei uns war natürlich damals das mobile Endgerät, das iPhone, wie wir es heute kennen. 2008, 2009 ist das erste iPhone 3G rausgekommen, mit einem GPS integriert. Und wir haben uns das zunutze gemacht und haben gesagt, okay, wir haben GPS-Daten, wir haben ein Smartphone. Die Laufuhren damals mit Polar und Co. kosten 500 Euro aufwärts mit GPS. Und wir nehmen jetzt einfach etwas, was gefühlt damals noch nicht jeder, aber schon viele hatten, und versuchen dort eine Applikation draufzusetzen, die dann kostenlos einmal für den Großteil der Menschen zur Verfügung steht. Und viele haben uns das nicht geglaubt. Dementsprechend haben wir auch kein Geld bei Business Angels bekommen. Also wir haben ganz...
Warum haben die das nicht geglaubt? Weil es technisch nicht machbar sei oder weil es noch nicht genug iPhones gab?
Zwei, drei Dinge. Die technische Machbarkeit oder dann hat es ja von Steve Ballmer von Microsoft so ein Video gegeben, wo er gesagt hat, naja, es wird nie jemand 600 Euro für ein Telefon bezahlen und mit dem Finger bedienen. Ein Telefon macht überhaupt keinen Sinn, das ist ja lächerlich. Das war wahrscheinlich auch der größte Fehler, der dann passiert ist, und Nokia und Co. haben das auch nicht geglaubt. Und es ist aber dann irrsinnig schnell gegangen, dass das iPhone Adaption und Marktverbreitung gefunden hatte und damit auch ein neuer Distributionskanal, nämlich der App Store. Man konnte jetzt als kleiner App-Entwickler hier in Österreich, in Linz, auf einmal die ganze Welt bedienen. Und ich glaube, wir waren schon sehr gut in der Entwicklung, wir waren sehr schnell und wir haben es ganz gut geschafft, aus Österreich heraus die Kombination mit Apple und Google zu bekommen, dass wir mit denen kommunizieren haben können, und die haben uns auch in der Verbreitung geholfen. Also das Timing, das Produkt und unsere Geschwindigkeit waren wahrscheinlich so die Key-Faktoren für Erfolg. Und wir haben dann noch ein, zwei Growth-Hacks mitgenommen. Gegenüber unseren amerikanischen Mitbewerbern haben wir relativ schnell auf die Sprachen in Europa wie Französisch, Spanisch, Italienisch übersetzt. Somit haben wir den Lokalmarkt noch bedienen können. Und dann haben wir das ganze Facebook-Viralitätsmarketing auch noch ganz gut mitgenommen.
Was hat dich denn damals daran überzeugt, dass Leute tatsächlich mit dem Smartphone in der Hand laufen würden? Mich persönlich überrascht es nicht so, weil ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Leute tatsächlich mit dem Walkman laufen gegangen ist. Der war noch klobiger als das iPhone. Da gab es so Oberarmringe. Man hat sich das am Oberarm festgemacht. Gibt ja heute noch Leute, die tatsächlich mit dem Smartphone im Oberarmring laufen gehen. Also gar nicht so überraschend. Aber im Vergleich zu der Garmin-Uhr mit GPS für 500 Euro war es eben doch relativ klobig.
Also ich bin überzeugt davon, die Einstiegshürde haben wir einfach gesenkt. Man hat einfach ein neues Produkt geschaffen, dass man quasi jetzt seinen Lauf mit GPS tracken konnte für 0 Euro. Die App war ja kostenlos und dann gab es immer die Premium-Version dazu. Und wir sind ja einfach, vorher war die Zielgruppe eben der 500 Euro Plusläufer, das war der Oberprofessionelle und. Und wir haben einfach mit unserem Produkt den Markt aufgemacht für jeden. Also der TAM, der Total Addressable Market, war eigentlich einmal jeder, der ein Smartphone hatte, konnte jetzt einen Lauf tracken. Und wir haben, glaube ich, ganz viele Menschen neu dazu bekommen, die gesagt haben, ich habe das eigentlich noch nie gemacht, ich probiere das einmal, weil ich es bei einem Freund, einer Freundin gesehen habe. Und auf einmal habe ich gewusst, war jetzt ein Kilometer, zwei, drei, fünf Kilometer laufen, das war die Strecke, die Kalorien, die Pace. Also ganz viele Menschen hatten eigentlich keine Berührung mit Laufen, bevor sie nicht mit Runtastic begonnen hatten. Und das war eigentlich unser Enabler. Wir haben jemand ein Produkt in die Hand gegeben, kostenlos zum Probieren. Und auf einmal war so dieser Wow-Faktor. Und dann haben wir das auch noch teilen können und fünf Leute auf Social Media haben gesagt, war, finde ich gut, ich habe gar nicht gewusst, dass du laufen gehst, schau da mal meine Zeiten ein. Und dann kommt natürlich, wie überall, wenn wir ein Produkt erstmalig probieren und es gut finden, so die Neugierde dazu, es weiter zu tun. Und auf einmal kommt dann dieser Anspruch dazu, naja, ich kann ja schneller werden oder in der Rangliste einen Freund überholen oder ich matche mich mit jemand anderem. Der nächste hat gesehen, er verbrennt Kalorien und möchte abnehmen. Also das war eben dieses Spielerische und trotzdem ein neues Produkt zu haben, das ich vorher nicht kannte, das war irgendwie so die Einstiegsdroge sozusagen in den Sport für viele Menschen.
Ihr habt dann 2015 für rund 220 Millionen Euro an Adidas verkaufen können. Das war ja auch für Adidas ein großer Schritt, weil eigentlich ist Adidas ein Sportartikelhersteller und kein Softwarehersteller. Adidas hat zu dem Zeitpunkt auch begonnen, sein eigenes Geschäftsmodell zu hinterfragen. Warum haben die das gemacht?
Ja, es sind zwei Dinge passiert. 2015 gab es eine große Acquisition, die Kalorien-Tracking-App MyFitnessPal wurde im Jänner von der Sportartikelhersteller Under Armour übernommen, von amerikanischen Konkurrenten von Adidas und von Nike quasi, die sehr stark am Wachsen waren. Und die haben so gesagt, die Zukunft im Sportartikelbereich ist auch digital. Du brauchst ein digitales Ökosystem. Und es gab gar nicht so viele große Player am Markt und wir waren sicherlich im Laufbereich eine der größten mit Nike, die sozusagen ein proprietäres Produkt hatten, den Nike Run Club. Und dann ging es relativ schnell los, dass viele bei uns an die Tür geklopft haben, darunter auch eben Adidas. Das erste Adidas-Gespräch war relativ kurz, weil die waren ganz weit weg von dem Thema und auch von dem Kaufpreis, den wir uns vorgestellt hatten. Somit war das mit Adidas gleich wieder mal aus. Aber was dann passierte, war, dass der damalige CMO Eric Liedtke dann noch einmal angeklopft hat und mit denen haben wir uns einmal getroffen. Und der hat uns eigentlich ein anderes Bild von Adidas erzählt oder präsentiert, muss man sagen. Super modern, cool. Und der wurde auch 2014 von Herbert Heine in den Vorstand gerufen, weil Adidas hatte 2014, glaube ich, drei Gewinnwarnungen. An der Börse hat es gekriselt, ein verstaubtes Image. Und ich glaube, wir haben in diese Restrukturierung und in diese Neumodernisierung sehr, sehr gut reingepasst. Und man hat ja auch begonnen, den D2C, also Direct-to-Consumer und Digital aufzubauen. Und man muss sich halt immer vorstellen, eine Sache, und das ist jetzt kein Geheimnis, sondern Leute, die digital aktiver sind oder mit einer App laufen gehen, tendieren auch dazu, öfters um mehr online zu shoppen. Und das hat halt sehr gut in die Strategie auch reingepasst. Und parallel glaube ich schon, dass man mit der Akquisition von Runtastic bei Adidas ein bisschen das digitale Zeitalter eingeläutet hat. Und ich glaube, der Umsatz, das ist auch publik, war damals irgendwo dann einmal bei einer Milliarde digital, der dann in wenigen Jahren auf 4 Milliarden gewachsen ist. Und ich glaube, wir konnten mit unseren Produkt und unserer Kundengruppe ein gutes Stück dazu beitragen, dass wir da gute Sachen geschafft haben.
Du hast dich dann innerhalb von 6 Jahren in deiner Rolle massiv verändert. Du warst sozusagen mit ein paar Freunden Bastler in Linz, hast eine App geschrieben für ein Gerät, an das die wenigsten geglaubt haben, nämlich das iPhone. Und plötzlich warst du CEO eines mehrheitlich von Adidas Weltkonzern besessenen Unternehmens, sozusagen CEO im Großkonzern. Wie geht man damit um?
Ja, sehr gute Frage. Also noch einmal, ich komme vom Bauernhof und habe eigentlich ja sogar Landwirtschaftsabitur gemacht, weil meine Eltern unbedingt wollten, dass ich den Bauernhof übernehme. Und irgendwann habe ich aber dann selber entscheiden dürfen, Technik studiert. Und wir haben dann was gestartet, mit dem wir erfolgreich werden wollten. Noch einmal, der Erfolg, die Definition war, Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein. Das ist uns auch ohne Fremdkapital gelungen. Wir waren ja sehr profitabel mit Runtastic. Und in Wahrheit wächst du dort rein. Ne? Du hast ja vorher noch nie eine Firma geführt. Dann hast du einen Mitarbeiter, dann hast du 5 MitarbeiterInnen, irgendwann 100. hat. Und am Ende des Tages, glaube ich, waren es so 270, 280. Und was parallel passiert ist, dann haben wir ja 2012 schon ein sehr weiteres erfolgreiches Unternehmen mitgegründet, Attractive, wo wir GPS-Tracking für Hunde und Katzen machen. Quasi ein bisschen ein Schwesterunternehmen. Ein Freund von mir dort CEO waren, haben wir mittlerweile 300 MitarbeiterInnen. Und dann ist man bei Adidas im Konzern dann in der Core Leadership Gruppe auch dabei, fliegt mir irgendwie an die Harvard Business School, macht Leadership Trainings und entscheidet eigentlich darüber mit, wie im Konzern ganz große Dinge entscheiden werden oder geworden sind. Und mein Learning war schon, es ist alles menschlich am Ende des Tages und es sitzen überall nur Menschen. Ich habe ja dann auch bei Facebook von Mark Zuckerberg, Google CEO, Microsoft CEO, ganz viele tolle Menschen in ganz höchster Ebene treffen dürfen und dann schon immer gesehen, was wir da in Linz bauen und wie wir arbeiten. Wir stehen da um ganz wenig nach. Oftmals das österreich-deutsche Mindset, der ist ein bisschen kleiner, da trauen wir uns sehr wenig zu, versus die Amerikaner, die da ganz, ganz groß denken. Da haben wir natürlich lernen können. Aber es ist ein Learning by Doing und ich glaube, man muss auf der einen Seite immer mit den beiden am Boden bleiben und auf der anderen Seite aber auch groß denken dürfen und träumen. Und Execution ist wichtig, Dinge machen, gutes Leadership, auch selber irgendwie Role Model zu sein. Und es war einfach spannend, das Ganze zu sehen. Ich habe aber auch gelernt, ich wäre dann nicht der richtige Konzernmensch. Damals hatte Adidas, glaube ich, so 60.000, 65.000 Mitarbeiter. Ich hätte dort, glaube ich, auch eine gute Rolle angeboten bekommen oder habe diese bekommen. Aber das wäre nichts für mich gewesen, weil es ist mir dann halt doch ein bisschen zu politisch und ein bisschen zu wenig. Du bist halt nicht mehr on the ground. Du triffst Entscheidungen, du sitzt im Flieger, du musst viel große Dinge entscheiden. Aber ich bin gern auch der operativ dann auch was weiterbringt. Das war halt meine Philosophie. Darum bin ich ein bisschen mehr im Unternehmertum geblieben.
Mhm. Wenn du auf die Technologien schaust, die jetzt gerade um die Ecke kommen, also so wie damals das iPhone, auf die man jetzt programmieren muss, wo man innerhalb der nächsten 3-4 Monate das Produkt raushaben muss. Was ist die Technologie, die da jetzt kommt? Also jemand, der jetzt neu gründen würde, der jetzt sowas wie Runtastic machen wollen würde, auf welche Basistechnologien sollte er gehen?
Naja, ich glaube, dass natürlich künstliche Intelligenz das Stichwort schlechthin ist, logischerweise. Und wir sehen auch erstmalig im Startup-Bereich, ich habe ja auch über 40 Startup-Investments, und wir sehen ganz gut, was jetzt möglich war, war früher nicht möglich. Es schaffen es jetzt immer mehr kleine Gründerteams, 2, 3, 4 Leute, Produkte zu bauen, die innerhalb kurzer Zeit 1 Million ERA wiederkehrenden Umsatz machen. Und das ist aber alles immer KI oder AI-enabled. Das heißt, man nimmt sich einen Use Case her, der da ist, der aber irrsinnig aufwendig war, den man jetzt vielleicht durch oder mit Hilfe oder Unterstützung der künstlichen Intelligenz einfach irgendwie disrupten kann. Ein kleines Beispiel ist, so ein junger Gründer in den USA hat so eine neue Kalorientracking-App gebaut. Da fotografiert man einfach seine Mahlzeit und dann erkennt die KI, was ist da droben, da ist das Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Ketchup, Reis oder irgendwas droben und kann die Kalorien relativ genau berechnen. Das probiert man seit 10, 15 Jahren. Und jetzt, dank der Technologie, hat man da den Durchbruch erreicht und dieser junge Gründer verdient jetzt, glaube ich, 30 Millionen Euro mit seinem Produkt. Er ist irgendwie 18, 19 Jahre alt. Und solche Use Cases oder solche disruptive Geschäftsmodelle sieht man immer mehr. Und das Zweite ist, die Dinge zu bauen sind schneller denn je möglich, weil man dank KI jetzt auch, sage ich mal, eine App binnen oder Prototypen binnen weniger Wochen bauen kann, für die man früher viel länger brauchte. Und ich glaube, meine These ist, dass heute immer mehr Gründerteams mit ein paar wenigen Mitarbeitern, ich sage, mit 10 Leuten schafft man das, wo man früher 50 bis 100 Menschen gebraucht hatte. Und das ist jetzt sozusagen der Durchbruch, dass man irrsinnig schnell, irrsinnig viel probieren kann. Und wenn man diesen Use Case findet, den man mit AI quasi enable und hebeln kann, da wird es ganz viele neue Dinge geben.
Du hast 40 Investitionen, damit hast du natürlich auch ein gewisses Bauchgefühl, auch durch deine eigene unternehmerische Erfahrung entwickelt. Es kommt eine neue Technologie wie AI und viele Menschen denken natürlich, ja gut, AI ist jetzt überall da, die Tools sind für kleines Geld, für jedermann verfügbar, jeder kann sie sozusagen einsetzen. Eigentlich alle denkbaren Use Cases sind jetzt schon abgefrühstückt, da kann ich eigentlich gar keinen Stich mehr machen gegen die Venture Capital und die Central Road und die Stanford-Absolventen, da kann ich eigentlich keinen Stich landen, schon mal gar nicht, wenn ich in Linz, Graz oder in Berlin-Schöneberg sitze. Ist das wahr oder wie viel Zeit hat man eigentlich von dem Moment, wo eine neue Technologie ubiquitär verfügbar wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich alles abgefrühstückt ist? Ist das ein halbes Jahr?
Na, es ist genau das Gegenteil. Also ich glaube, es war früher viel schwieriger. Wir hatten den Vorteil 2009, zumindest gab es mit den App-Stores neue Distributionskanäle, um die Welt zu kommen. Und jetzt, glaube ich, gibt es eine Chance noch einmal mehr. Oder zwei große Chancen. Das eine ist eben, dass auch der Nicht-Programmierer, der Nicht-Softwareentwickler kann mittlerweile Apps bauen. Also mein Designer, mit dem ich meine Liegestütze-App baue, der hat seine erste App gebaut. Und der ist Designer, der ist nicht Entwickler. Also auf einmal hat jeder die Chance, dort reinzugehen, wenn man sich damit befasst. Das heißt, das macht einmal ganz viel auf. Und zweiteres ist, dass man binnen kurzer Zeit jetzt eigentlich Prototypen bauen kann und relativ schnell testen kann, ohne viel Venture Capital, ohne viel fremdes Geld, ob etwas funktioniert oder nicht. Also ich glaube, die Chance ist größer denn je. Natürlich ist der Mitbewerb auch größer denn je. Aber wie immer, oder wie das bei Wikipedia oft gesagt wird, 97% konsumieren nur Nachrichten, 2% editieren und tun ein bisschen mit, aber nur 1% kreiert oder schafft eben auch. Und das ist ja eigentlich immer die große Hürde im Unternehmertum. Die meisten Menschen kommen zu mir und sagen, Florian, ich habe eine Idee. Und ich erwidere, das ist schön, ich habe 100 Ideen. Und ich glaube von allen 100, dass sie erfolgreich sein können. Aber der ganz große Unterschied im Unternehmertum ist eben, eine Idee zu haben oder erstmalig auch in die Umsetzung zu gehen, in die Execution reinzugehen. Und dort scheitert es eben bei den meisten. Und ich glaube, man kann das am Wochenende mal machen, man kann das am Abend mal machen, man kann das immer on top machen, um seinen Prototypen zu bauen, zu testen, zu probieren. Also Unternehmertum ist nicht einfacher denn je, aber zumindest zu einem Punkt zu kommen, um erstes Feedback zu bekommen über sein Produkt, über seine Idee, ist, glaube ich, möglicher denn je. Das ist der große Vorteil heutzutage.
Wie breit sollte ein Thema sein? Also man würde ja intuitiv denken, Fitness ist relativ schmales Thema schon, deswegen gibt es die eine Fitness-App. Jetzt hast du aber gerade von deiner Liegestütz-App gesprochen. Foxy Fitness heißt die, die ist 2023 auf den Markt gekommen und sie ist tatsächlich eine Liegestütz-App. Also nicht Fitness, noch nicht mal irgendwie Gymnastik zu Hause, sondern noch schmaler. Wie schmal sollte es sein? Wie schmal kann man werden?
Ja, wie du siehst, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, die Liegestütz-App. Wenn wir jetzt 100 Leute hernehmen oder in der Bevölkerung befragen, wie viel machen regelmäßig Liegestütz, weiß ich nicht. Ist das 1%, 2%? Das sind sicher sehr wenige. Trotzdem könnte ein unabhängiger App-Entwickler oder ein kleines Team, ich mache jetzt irgendwie 13.000 Euro Umsatz im Monat damit, mit der App, habe über 100.000 User drinnen, also da kann schon jemand seine Brötchen zumindest bezahlen. Wenn er das ein bisschen breiter denkt und noch besser macht, glaube ich, hat die App Potenzial, dass man 1 Million Euro im Jahr verdient und zahlt auch die Miete und mehr. Also das ist, glaube ich, auch die größte Chance. Du kannst jetzt auf Nischen gehen, weil du natürlich heute mit AI die App übersetzen kannst. Meine App gibt's in Japanisch und in Chinesisch und ich spreche weder noch, logischerweise. Aber die Übersetzung hat mir 0 Euro gekostet. Die haben ein bisschen Arbeit gekostet mit DeepL und wie die Dinge alle heißen. Und Fitness ist, glaube ich, super breit. Also Fitness geht ja los beim, der eine geht spazieren, der nächste ist Yoga, Reformer, Pilates. Es gibt so viele Trends und der Trend ist natürlich auch, the trend can be your friend, im Sinne von, junge Menschen wollen meistens schon fitter sein, als wie nur Party machen und Alkohol trinken. Das dreht sich ja alles gerade. Longevity ist ein Riesenthema. Also das geht los von der Blutanalyse bis zur Liegestütz, bis zur Yoga-Spezialisierung, bis zur Musik, die man im Fitnessbereich hört. Und so, glaube ich, kann man in jeder Branche, in jedem Vertical ganz, ganz viele Nischenprodukte finden. Und man kann auch, das glaubt man ja nicht, jetzt hat es gerade eine Firma, Runner ist gerade an Strava verkauft worden, die machen Trainingspläne. Wir haben Trainingspläne 2009 gemacht, alle Firmen, der Garmin und jeder macht Trainingspläne und die haben jetzt wahrscheinlich eine Firma verkauft für 300 Millionen plus mit Trainingsplänen. Oder jetzt gibt's den ersten AI-Coach, Luca, dein WhatsApp-Running-Coach, der mittlerweile, glaube ich, x-tausend Euro im Monat verdient. Also das hört nicht auf, da gibt's ganz, ganz viele Nischen, die besetzt sind und mit einem guten Produkt haben wir eine sehr reelle Chance, hier auch erfolgreich zu sein und wenn nicht, erkenne ich es zumindest sehr bald, dass es nicht funktioniert.
Verrat uns noch eben, was macht denn Foxy Fitness? Ich meine, Liegestütze ist wahrscheinlich die einfachste, wahrscheinlich, ich kenne mich da viel zu wenig aus, ich mache viel zu wenig Liegestütze, aber es ist so ziemlich die einfachste Sportart, die man machen kann, oder? Wozu brauche ich die App? Was macht die App?
Naja, schau her, du hast es richtig gesagt. Liegestütze kann man immer und überall machen. Man braucht keine Hardware, man kann reisen, man kann es am Flughafen machen und überall. Und parallel ist die Liegestütze eine ganz wichtige Übung, die trainiert relativ viel. Deine Schulter, deinen Trizeps, deinen Bizeps, deine Brust vor allem, aber auch dein Core, deinen ganzen Bauch und die ganze Spannung. Und die App macht eines, du legst dein Smartphone vor dich hin und mit der Kamera erkennt es die Liegestütze, die zählt für dich mit, die gibt dir einen Trainingsplan, also wenn du unbeholfen bist, wie du besser werden sollst. Aber was immer ganz wichtig ist, vor allem für uns maskuline Männer, wir wollen uns immer vergleichen. Da kann man jetzt auch eine Rangliste mit seinen Freunden machen, eine Gruppe. Wer schafft mehr Liegestütze in der Woche, im Monat? Es gibt jeden Monat eine Challenge, wo man mitmachen kann. Wird natürlich auch von Frauen genutzt, aber natürlich ist eher ein männlich dominiertes Thema. Aber ich habe auch eine zweite App für Planks, die ist dann genau pendantmäßig umgedreht. Da sind mehr Frauen wie Männer drin. Also noch einmal, braucht man die App? Absolut nein. Verwenden die App aber viele zigtausend Menschen? Absolut ja, weil es spielerisch über kleine Gamification-Streaks und Freunde und Leaderboard und Sprachausgabe, der Drill Sergeant schreit mit dir und sagt, Christoph, go, go, go. All diese motivierenden Dinge sind da drinnen und die helfen Menschen einfach beim Lernen oder beim Fitness-Execution-Game.
Florian, du hast gerade gesagt, du hast 100 Ideen, aber Ideen reicht nicht, man muss auch tun und man muss auch sozusagen machen. Es gibt ja so zwei Theorien, mich würde interessieren, welche Theorie du für die richtig hältst. Die eine Theorie sagt, geh niemals mit deiner Idee und such sozusagen den Gründer, weil du musst, das ist die zweite Theorie, warten, bis derjenige an deiner Tür kratzt, die Tür eintritt, vor deinem Schreibtisch steht und sagt, Florian, look no further, I'm your man, I'm your woman, ich ziehe das sozusagen durch. Das heißt, wenn du versuchst, es gibt auch diesen anderen Ausdruck, never try to push a spaghetti over the table, also eine gekochte Spaghetti wird niemals im Leben funktionieren. Du findest den Gründer nicht, du erkennst den Gründer, die Gründerin daran, dass sie zu dir kommen und sagen, Florian, bitte gib mir deine beste Idee, darf ich sie umsetzen? Am besten kommen die direkt mit eigenen Ideen. Gehst du raus und suchst Leute, die deine 100 Ideen, die du nicht selber umsetzen kannst, umsetzen?
Ich gehe nicht aktiv raus und suche, das würde man ja Company Building nennen, da gibt es immer wieder Modelle, die Unternehmen oder Company Builder betreiben, aber ich teile meine Ideen. Ich habe selber auch einen Podcast, den BTM Podcast, und wir reden immer wieder über Ideen. Die Angst, die man, glaube ich, nicht haben sollte, ist folgendes: mit seiner Idee zurückhalten, oder mir schicken Leute oft ein sogenanntes NDA, ein Non-Disclosure Agreement oder eine Geheimhaltungserklärung, und sagen, du musst das unterschreiben, damit ich dir von meiner Idee erzähle, und das halte ich für den größten Blödsinn, weil minimum 10 andere Menschen oder 3 andere Menschen auf dieser Welt haben wahrscheinlich dieselbe Idee. Es geht dann natürlich um die Umsetzung, um die gute Umsetzung. Und ich halte nie zurück, eine Idee irgendjemand zu erzählen, weil ich bin froh, wenn sie jemand umsetzt. Und wenn das jemand gut macht und mir das zeigt und mich als Investor gewinnen will, bin ich für sowas natürlich immer offen. Aber man muss eigentlich am Gründer, an der Gründerin erkennen, ein bisschen dieses Feuer, dieses Brennen, dieses, ich tue etwas mehr, wie nur darüber nachzudenken oder zu träumen. Ich habe schon einen Prototypen gebaut, ich war am Wochenende dort, ich habe eine Umfrage gestartet, ich habe meinen Co-Founder gesucht und, und. Man muss das immer, das Funkeln und dieses Gründergehen muss man bei Leuten spüren, weil es ist immer eine schwierige Reise. Sie wird immer schwieriger sein, wie man glaubt. Und darum spricht man ja von diesem Rollercoaster. Es wird bergauf gehen, aber es geht meistens auch bergab in der Gründerzeit. Und es ist schon ein harter Weg, da erfolgreich zu sein über die Zeit.
Es gibt eine wunderbare Anekdote von Mozart. Ein 25-jähriger Musiker kommt zu Mozart und sagt, Meister, ich würde gerne eine Symphonie schreiben. Und ich wollte Sie fragen, wie macht man das? Kann ich das? Und sagt Mozart, nein, das können Sie nicht. Aber warum denn, Meister? Sie haben doch mit 15 Ihre erste Symphonie geschrieben. Ja, sagt Mozart, aber ich habe auch niemanden gefragt, wie das geht.
Sehr, sehr schöne Anekdote. Genau
das. Worauf achtest du, wenn du vor Leuten sitzt, die sagen, ich möchte gründen, möchte mit dir zusammenarbeiten?
Das Wichtigste ist tatsächlich das Team. Ich schaue mir sehr genau die Leute an und eher ihre Persistenz, glaube ich daran, dass die auch wirklich durchhalten. Weil was ich auch gelernt habe mit meinen Investments, da funktionieren aber bei weitem nicht alle, das ist auch das normale Ratio, das man hat, wenn man viele Investments macht, dass Leute müde werden und nach 5 Jahren so sagen, puh, das ist schon anstrengender wie erwartet und so. Und das taugt mir persönlich überhaupt nicht, weil ja, es wird anstrengend, es wird blutig, es wird schlimm, es passiert das Worst-Case-Szenario und du musst halt kämpfen, tun, weitermachen und wirklich daran glauben und auch darauf pivoten. Also das heißt, die eine Idee, die mir ein Gründer präsentiert, die dreht sich oft noch 2-3 Mal in seinem Gründerleben in den ersten Jahren. Selbst bei Runtastic, wir haben die Idee gehabt mit dem Smartphone und wir haben parallel fixe Laufstationen, wo mein Boden Stationen eingegraben haben. Die waren eigentlich laut Plan 80% vom Umsatz und das Smartphone waren nur 20% vom Umsatz. Nach 6 Monaten haben wir gewusst, das eine macht 99%, das Smartphone, das andere 0. Somit haben wir das andere weggeworfen und dann nur mehr auf das Smartphone gesetzt. Und ich schaue mir sehr genau das Gründerthema an. Natürlich versuche ich auch Technologie oder Dinge, wo ich helfen kann, dass das ein nachhaltiges Businessmodell ist, dass es skalierbar ist, dass es groß genug werden kann. Aber am wichtigsten sind die Menschen, eindeutig das Team. Funktionieren die miteinander und haben die Power, es möglicherweise zu schaffen und können die gemeinsam durch schwierige Zeiten gehen.
Was sind die typischen Denkfehler, die Startups machen am Anfang?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Fehler, die Naivität des zu glauben, das steht auf meinem Businessplan und das ist die Realität. Also so machen wir es und so funktioniert es. Man sagt dann immer so, der Markt ist so groß, so viele Milliarden und wir brauchen nur 0,5% der Menschen erreichen, dann ist ja das super einfach. Ist es immer nicht, genau. Das Zweite ist meistens, Geld zu finden oder die ersten 1000 Kunden zu bekommen. Das geht irgendwie so oder automatisch. Das ist nicht so, man muss um jeden Kunden kämpfen. Da versuche ich Leute einfach immer abzuholen dabei. Aber das ist auch die Eigenschaft, die man braucht, die wir auch gehabt hatten. Naivität und Sturheit mag ich sehr. Die Naivität im Sinne von, ja, da erwartet uns die schönste Reise unseres Lebens, die dann meistens anstrengender wird. Und die Sturheit, die ich gern sehe, ist aber auch, wenn jetzt jemand Nein sagt oder so irgendwie, dass die Leute dann sagen, ich mache es aber trotzdem und ich probiere es trotzdem und ich bin so naiv, ich glaube daran und ich gebe nicht auf. Also diese Persistenz, die ist mir immer ganz wichtig.
Abschließende Frage, wie entwickelst du dich selber weiter? Wie findest du deinen inneren Kern? Wie findest du das, was du wirklich willst? Machst du Coaching? Meditierst du? Reflektierst du? Machst du Sport? Machst du natürlich, aber was genau machst du, um dich weiterzuentwickeln?
Ändert sich auch, glaube ich, von Jahr zu Jahr ein bisschen und über die Jahre natürlich mehr. Also ich habe definitiv Coaching gemacht. Ich war auch bei der Psychologin, die quasi Business Coaching mit mir gemacht hat. Und ich glaube immer, es ist ganz gut, eine neutrale Person von außen zu haben, die einen ein bisschen ein Spiegelbild gibt. Wer ist man denn wirklich? Weil Freunde oder Menschen in der Umgebung können das nur bedingt. Auf der anderen Seite natürlich versuche ich zu lesen, ich höre sehr viele Podcasts. Also ich höre im Schnitt eine Stunde Podcast am Tag. Und da gibt es halt in allen Bereichen Bewegung. Du hast das schon gesagt, also Sport ist ein Lebenselixier von mir, das wird hoffentlich nie aufhören, solange es mein Körper macht. Ich bin jetzt gar nicht so gut im Reflektieren, also ich habe einmal ein bisschen Tagebuch geschrieben, habe wieder aufgehört, versuche aber ein bisschen meditativ zu sein, aber immer so in eher 10-Minuten Meditation und nicht in sehr langen Sessions. Also ein paar so Dinge gelingen mir gut und ich glaube, ich habe rundherum ein ganz gutes Ökosystem an Menschen für mich geschaffen. Der kleine Kreis an Freunden, den man im Leben haben darf, der hat sich, glaube ich, gut gesättigt über die letzten Jahre und ich bin ganz ehrlich, ich mache immer weniger Events und ich sage immer, wenn jetzt jemand neuer reinkommt in meinen Kreis, dann muss irgendwer anderer raus, weil die Zeit ist begrenzt. Dementsprechend fühle ich mich sehr wohl mit dem Kreis, den ich gefunden habe und ich versuche immer halt Augen und offen zu sein für Neues und ein bisschen die Welt zu bereisen. Habe mittlerweile einen kleinen Sohn, der gibt mir sehr viel Energie. Also er kostet sehr viel Energie, aber er gibt sehr viel Energie zurück. Das ist auch ein großes neues Learning und es sind eigentlich sehr Basics. Also es ist nichts, keine Rocket Science dahinter.
Florian Gschwandtner, schön, dass du mit dabei warst und danke für deine Ratschläge und deine Einsichten.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ja, ich nehme mit, Erfolg ist kein Zufall. Das haben wir heute das ein oder andere Mal gehört. Wer konsequent an einer Sache arbeitet, sich reinhängt und dranbleibt, der erhöht massiv seine Chancen, ganz egal ob im Job, beim Sport oder auch in Projekten erfolgreich zu sein. Und nicht jede gute Idee funktioniert sofort. Der richtige Moment zählt, zum Beispiel wenn neue Technologien oder neue Trends aufkommen. Das kann ganz, ganz entscheidend sein. Also auf die Aktualität achten und das bedeutet auch, Offenheit für Veränderungen lohnt sich. Und mein letzter Punkt, den ich mitnehme, man muss kein großer Konzern sein oder kein Experte sein, um etwas zu bewegen. Also auch kleine Apps, einfache Lösungen oder klare Nischen können ausreichen, um einen echten Unterschied zu machen. Hauptsache, man legt los. Einfach machen, das ist das, was ich heute mitnehme.
Ja, und ich nehme 3 Punkte mit aus dieser Folge. Erstens einmal, mit Florian zu reden, ist wirklich inspirierend. Dieser klare Verstand, dieser sachliche, nüchterne Blick auf die Dinge, verbunden mit der Energie, Dinge wirklich zu bauen und die Einsicht zu haben, dass auf Basis einer neuen Technologie es wirklich möglich sein kann, Produkte zu schaffen, die vorher nicht möglich waren, die jetzt aber einen Massenmarkt erreichen. Also das iPhone zu sehen und zu sagen, aha, das iPhone könnte mit dem eingebauten GPS-Element ein Wettbewerber für die damals noch ziemlich teuren Smartwatches sein, also die Fitness-Tracker. Also einfach eine App zu bauen, die den Fitness-Tracker, der damals 500 Euro kostete, überflüssig zu machen. Und heute der Blick darauf, so etwas zu bauen wie ein Liegestütztrainer. Ein Liegestütztrainer, der so eine Art, das sagte Florian im Gespräch, Drill Sergeant ist und einem beim Liegestützmachen sagt, halt den Rücken gerade, mach noch mehr. Dein Freund Stefan hat so und so viel erreicht, du kannst ihn noch übertreffen. Also neue Technologien zu entdecken und sich zu, gar nicht zu entdecken, sondern wahrzunehmen, zu verstehen und sich zu überlegen, wie kann ich daraus ein Geschäft machen. Der zweite Punkt, auch das ist interessant, was Florian sagte, KI ist sozusagen das iPhone der Gegenwart und noch längst nicht alle Use Cases haben die entsprechenden Produkte dazu. Die Welt ist groß und die Zahl der Produkte, die es gibt auf Basis von AI, ist doch noch ziemlich klein, auch wenn alles voll ist mit Reden und geredet werden über künstliche Intelligenz. Also viele Use Cases, viele spitze Use Cases, Stichwort Liegestütze und vieles, was noch nicht programmiert ist. Zwei Effekte hat er beobachtet. Erstens wird mit KI etwas möglich, was vorher nicht möglich war. Also ein Liegestütze-Trainer, den gab es in der Form nicht, weil die Bilder nicht in Realtime analysiert werden konnten. Aber zweitens auch ist die Programmierung als solche einfacher, billiger, besser und schneller geworden. Also man muss gar kein IT-Experte sein, um eine solche App auf den Weg zu bringen. Man muss gar nicht so viel Technologie beherrschen. Man muss vergleichsweise wenig davon verstehen und kann in kürzester Zeit ein neues Produkt auf den Markt bringen. Also die Möglichkeiten der Techniken früh zu nutzen. Und dritter Punkt, Timing. Timing ist wichtig, weil gerade wenn es für viele möglich wird, weil das iPhone, weil künstliche Intelligenz eigentlich allen zur Verfügung steht, gibt es einen enorm großen First Mover Advantage. Wer sich als Erster bewegt, hat die größten Chancen, den Markt aufzuräumen, aufzurollen und von Anfang an mit dabei zu sein. Heutzutage gibt es Fitness-Tracker auf dem iPhone, auf Android-Systemen wie Sand am Meer, aber Runtastic war eben einer der ersten und konnte sich eine Fangemeinde aufbauen, noch bevor die anderen überhaupt verstanden haben, worum es geht. Und wahrscheinlich geht es mit dem Liegestütztrainer auch nicht viel anders. Und damit kann man, wenn man auf Monetarisierung Wert legt und gleich von Anfang an drüber nachdenkt, wie man mit diesen Produkten auch Geld verdienen kann, tatsächlich auch Geld verdienen. Siehe der Liegestütztrainer, der ja gleich von Anfang an offenbar ziemlich profitabel zu sein scheint.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype Podcasts angekommen. Wir hoffen, euch und Ihnen hat's gefallen.
Wir hören uns wieder in der kommenden Woche und zwar am
Dienstag um 5.55 Uhr.
Genau, das war's. Bis kommende Woche.
Bis dahin. Tschüss, schöne Woche.
Tschüss.
Das war der Hype Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.